Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 20, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Überschrieben ist der Text mit: Der Glaube muss sich durch die Tat beweisen. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten: Zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön, aber das glauben sogar die Dämonen und die zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Ich möchte beten und bitte Sie, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Treuer und barmherziger Gott, wir danken dir für deine grenzenlose Liebe. Öffne unsere Ohren und Herzen. Lass uns hören und spüren, wo du uns gebrauchen willst, damit wir nicht nur glauben, sondern auch handeln. Schenke uns Barmherzigkeit, um die Not unserer Mitmenschen zu erkennen, damit wir Armen und Notleidenden mit der Liebe begegnen, die du uns schenkst. Unser Glaube soll nicht tot sein, sondern lebendig und sichtbar durch gute Werke und Taten. Dafür mach du, Gott, uns stark. Sei du auch bei den Kindern im Kindergottesdienst. Mach sie neugierig auf dein Wort und schenke den Mitarbeitern die Gabe, deine Botschaft weiterzugeben. Segne uns und diesen Gottesdienst. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute steht ein Baum im Mittelpunkt meiner Predigt. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an einen Baum denkt. Ich persönlich liebe Bäume und habe sofort ganz viele Erinnerungen und Bilder im Kopf. Insbesondere, wenn sie so groß und knorrig sind wie dieser. Bäume, die so alt sind, dass sie Geschichten erzählen könnten. Aber es soll heute gar nicht um so einen alten und knorrigen Baum gehen oder großen, sondern um einen Obstbaum. Und die werden ja meist nicht so alt. Wenn ich Obstbaum höre, dann habe ich aber sofort Kindheitserinnerungen. Denn wir hatten viele Bäume im Garten in Ennepetal, wo ich herkomme. Na, jetzt muss ich ihn nochmal... Entschuldigt. Sie trugen das leckerste Obst. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen und vor allem Mirabellen. Wie großartig waren die Tage, wenn das Obst reif war und die Früchte geerntet wurden. Natürlich haben wir Kinder auch einfach so davon gegessen und der Großvater hat natürlich auch geschimpft. Und immer liegt irgendwie eine spätsommerliche Sonnenschein über diesem Idyll. Das ist natürlich so nur in meiner Erinnerung gab, ist klar. Das macht aber nichts. In jedem Fall kümmerten sich mein Vater und mein Großvater um die Bäume und ich durfte irgendwann helfen, als ich größer war als, Am Anfang des Frühjahrs wurden sie beschnitten und wenn sie nicht mehr trugen, dann nahte ihr Ende als Kaminholz. Das ist so, so lernte ich als Junge, das ist der Lauf des Lebens. In der Bergpredigt finden wir ja eine Geschichte, die uns genau daran erinnert und die auch zu meinen Erinnerungen passt. Sie findet sich in Matthäus 7. Noch nicht. Sie findet sich in Matthäus 7, die Verse 16 bis 20 und Jesus sagt hier, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus geht es hier natürlich eigentlich darum, wie man Menschen erkennt, die nach seinem Wort handeln und nach seinem Geist leben. Es geht ihm um die Warnung vor falschen Propheten, also wie erkenne ich das Gegenteil. Aber darum soll es mir heute ja nicht gehen, Margitta hat das ja angekündigt, heute geht es mir um die Frucht, genau genommen um die Früchte des Glaubens. Dazu eine Anekdote, auf die ich vor einiger Zeit in den Evangelien gestoßen bin. Sie wird uns in Markus und in Matthäus erzählt. Und wie so oft hatte ich schon früher davon gehört und irgendwie hat mich die Geschichte sehr nachdenklich gemacht. Und ich möchte sie euch vorlesen und meine Gedanken dann dazu heute mit euch teilen. Ich lese uns aus Matthäus 21, die Verse 18 und 19 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Diese Geschichte gehört zu den Wundern Jesu, wo man nicht so viel drüber hört. Und das ist also eine Geschichte, von denen die einen sagen, ja, genau so wird euch der Zorn Gottes treffen. Und die anderen sagen, oh nein, das ist keine schöne Geschichte, das will ich nicht hören. Aber egal wie eure Reaktion heute Morgen nun war, wartet es einfach ab, was uns diese Geschichte erzählt. Ich habe meine Gedanken dazu, wie immer, in drei Punkte oder in diesem Fall in drei Fragen geordnet, nämlich erstens, was macht Jesus da? Zweitens, was erwartet er von dem Baum? Und drittens, was sind die Früchte des Glaubens? Erste Frage, was macht Jesus da? Es ist schon seltsam. Der Sohn des Schöpfers, das Wort selbst, der von dem gesagt wird, dass durch ihn alles gemacht ist, geht hin und zerstört ein Stück der eigenen Schöpfung. Das ist zumindest ungewöhnlich. Das scheint ein Text zu sein, wie gemacht für Zornige. Jesus lässt hier seinem Zorn freien Lauf. Seine Erwartungen an den Baum werden nicht erfüllt und dann vernichte ich dich. Ein Zorniger weiß genau, wie sich das anfühlt. Wenn ich zornig bin, dann bin ich auch so. Ich will einfach kaputt machen, was mich aufhält und was falsch ist. Ich will das Falsche zerstören und für immer verschwinden lassen. Nur mir fehlt natürlich die göttliche Kraft, einen Baum einfach mal so verdorren zu lassen. Ich müsste da eher eine Axt oder eine Kettensäge nehmen. Aber lässt Jesus einfach so seinem Zorn freien Lauf? Das würde ja eigentlich nicht zum Geist Gottes passen. Oder? Denn was sind die Früchte des Geistes, die Paulus im Galaterbrief aufzählt? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Von Zorn steht hier nichts. Im Gegenteil, Zorn ist ein Werk des Fleisches, wie es zwei Verse vorher bei Paulus heißt. Seinen Zorn ein Stück weit auszuleben, muss denn wohl ein Vorrecht Gottes sein. Uns Menschen steht das nicht zu. Weil Zorn immer bedeutet, dass wir ein Urteil fällen. Und gerade das sollten wir Menschen vermeiden. In der Bergpredigt sagt Jesus eindeutig, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wenn es aber Jesus nicht darum ging, zu zeigen, wie man seinen Zorn richtig auslebt, worum ging es ihm dann? Zum einen, um den Jüngern noch einmal zu zeigen, wie groß die Macht ist, die aus dem Glauben kommt. Denn nach dieser Anekdote, als die Jünger sich wundern, folgt hier einer der berühmtesten Sätze über den Glauben. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr solches nicht allein mit einem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Was hat denn nun den göttlichen Zorn hervorgerufen? Es war die fehlende Frucht. Und damit kommen wir schon gleich zur zweiten Frage. Was erwartet Jesus von dem Baum? Und erstmal ganz einfach, er hatte Hunger, ne? Und er suchte nach Feigen. So steht es ja in unserem Text. Für mich war die spannende Frage eigentlich immer ein bisschen anders, nämlich, warum wird hier berichtet, dass der Baum keine Früchte trägt? Wir wissen doch, wie wichtig das Bild des Baumes und der Frucht für Jesus ist. Ich erinnere noch einmal an das Zitat aus der Bergpredigt. So bringt jeder gute Baum gute Frucht, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In unserer Anekdote wird dieses Wort aus der Bergpredigt plötzlich sehr, sehr deutlich. Aber auch wenn wir hier sagen müssen, dass es nicht einmal schlechte Früchte sind, die der Baum hier trägt, sondern eben gar keine. Und das ist es, was seinen Zorn erregt. Ja, ich weiß, das Bild des faulen Baumes und der faulen Frucht, ich sagte es bereits, dient dazu, falsche Propheten zu erkennen. Aber lassen wir erst einmal den Gedanken zu, dass wenn du als Obstbaum keine Früchte trägst, dann hast du keinen Wert. So wie ich es rein praktisch schon von meinem Vater und meinem Großvater im Garten gelernt habe. Was ist daran nun bedeutsam? Oder modern ausgedrückt, was triggert mich daran? Für mich ist es deswegen bedeutsam, weil mich die Frage bewegt, ob Jesus bei mir Früchte findet. Und in den Kontext der Gemeinde gestellt, ob Jesus bei uns als Gemeinde Früchte findet. Und das ist dann auch die Frage an jeden von uns. Findet Jesus bei uns Frucht? Ich meine, der Baum hat sicherlich gute Argumente, wenn man mit ihm reden könnte, warum er keine Früchte trägt. Denn es war noch gar nicht die Zeit für die Feigenernte. Die ist ja im Hochsommer, so im August. Die Früchte müssen erst noch wachsen, obwohl er schon volles Laub trägt. Denn wir sind erst im Frühjahr. Zur Einordnung der Jahreszeit, die Episode spielt kurz vor dem Passafest. Und das ist immer im Frühjahr. Von daher ist es eigentlich ein gutes, nein sogar ein valides Argument. Der Baum ist noch nicht so weit. Und im Übrigen, das hört man auch oft von Christen und Gemeinden, dass sie sagen, ja, wir wollen missionarisch sein und diakonisch und nach außen hin wirken, aber dafür müssen wir erst noch und dann kommen Erklärungen, Ausreden, Vermeidungsstrategien, so das Übliche. Ich kenne das nur zu gut von mir selbst. Vor genau 2 Wochen habe ich gesagt, ich schaffe das nicht. Wir müssen diesen Gottesdienst heute irgendwie absagen oder irgendwie ganz anders gestalten, jedenfalls ohne Predigt. Die ganzen Dinge, die ich gerade zu tun habe, die Gemeinde mit ihren vielen Aufgaben, gerade zu Jahresbeginn, die Berichte, die zu schreiben sind, die Planungen zu machen, Fragen beantworten, nachdenken, diskutieren, überlegen, wie es weitergeht. Und dazu noch meine Arbeit, mein Job. Er ist herausfordernd genug, denn wir alle wissen, in Zeiten wie heute, in denen Mitarbeiter in Firmen ja nur noch ein Kostenfaktor sind und kein Potenzial, da wird man ganz anders gefordert. Heute ist es ein tägliches Ritual, dass es Entlassungen, Kündigungen oder Frühverrentungen gibt bei meinem Arbeitgeber. Dabei wird das Personal deutlich knapp, aber die Arbeit wird eher mehr als weniger. Perspektive auf Besserung ist nicht abzusehen. Von daher habe ich eigentlich ganz gute Argumente zu sagen, nein, eine neue Predigt in den nächsten 2 Wochen, das schaffe ich nicht. Ich muss ja auch selbst noch etwas leben und darüber meine Frau und die Familie nicht vergessen. Da bin ich ganz wie der Feigenbaum. Ich bin noch nicht so weit. Aber ist es wirklich so, dass der Baum noch nicht fertig war mit seinen Früchten, nur weil es erst Frühling war? Bei meinen Recherchen zu dieser Geschichte habe ich etwas Neues und sehr Erstaunliches kennengelernt. Es gibt nämlich Feigenbäume, die tragen 3-mal im Jahr Früchte. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Dazu eine Anmerkung, die ich in der neuen evangelistischen Übersetzung fand. Und zwar, Jesus suchte nach den kleinen trockenen Vorfeigen, die aus den Blütenanlagen des Vorjahres entstehen und schon Anfang April, also durchaus zum Passafest, unter den neuen Trieben des Baumes zu finden sind. Sie werden dann abgeworfen, wenn später an der gleichen Stelle die sogenannten Frühfeigen wachsen, die Anfang Juni reif sind. Und im August sind dann die Feigen reif, die an den neuen Trieben gewachsen sind. Jesus sieht also eigentlich einen Baum vor sich, der nicht nur dann Früchte trägt, wenn die Zeit reif ist, sondern einen Baum, der auch schon vorher Frucht bringt, auch wenn dies keine perfekten Augustfeigen sind. Doch wie kommen wir jetzt persönlich von unserer Aussage, ich bin noch nicht so weit, und zu, hier hast du meine frühen Feigen. Vielleicht erinnert ihr euch an den ersten Psalm im Psalter, der Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. So wird der Gläubige beschrieben, der nach Gott sucht und Lust an seinem Gesetz hat, wie es bei Luther heißt. Heute würden wir das Bild des Baches vielleicht mit dem Heiligen Geist deuten. Als die eine Kraft, die in uns wirkt, wenn wir nicht mehr dagegen ankämpfen. Wenn wir uns von Gott dienen lassen. Wenn die Erkenntnis nicht aus uns kommt, sondern Kraft und Verstehen von unserem Gott ausgeht. Ich erlebe das. Nicht nur in der Vorbereitung für die Predigt, sondern an vielen Stellen in meinem Leben merke ich, Gott ist mir nah. Vor allem dann, wenn ich glaube, nicht mehr zu können. Wenn der Punkt gekommen ist, an der meine Kraft erschöpft ist und ich nur noch eine leere Hülle zu sein scheine, wie ich es Margitta in der Vorbereitung zur Predigt geschrieben habe. Dann kann es passieren, dass von Gott dem Herrn ein Licht in mein Herz kommt und mich neu füllt, ganz unerwartet mit Gnade und Kraft und mit Mut. Und ich wünsche mir, dass wir das alle erleben. Alle, die wir heute hier sind, alle, die Gottes Wort hören und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind. Das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und nach außen hin wirken. Nicht als perfekte oder richtige oder als fertige Christen, sondern als die unperfekten Sünder, die trockenen Vorfeigen, die wir einfach sind. Denn zu denen kommt Jesus und zu denen sollen auch wir gehen. Fassen wir also zusammen, was sucht Jesus bei diesem Baum? Er sucht nach Frucht. Kommen wir damit nun zum letzten Punkt, was sind die Früchte des Glaubens? Was meine ich nun mit Früchten? Ich habe es bereits angedeutet, aber ich lese uns nochmal den Bibeltext dazu, den wir schon in der Lesung gehört haben. Ich weiß, er ist recht lang und ich füge auch noch 6 Verse dazu. Also dafür nehmen wir mal eine andere Übersetzung, nämlich die Neue Genfer, glaube ich. Also Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 20, die hatten wir schon gehört. Und jetzt kommen noch 21 bis 26 dazu. Glaube wird an Taten gemessen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Leben brauchen. Wenn jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und auch satt zu essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Um welche Taten geht es Jakobus hier? Darum konkret zu helfen, mit den wärmenden Kleidern und dem Essen. Unlängst erklärte mir jemand den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie. Sympathie zeigt Verständnis für die Situation und geht dann seinen eigenen Weg. Spricht vielleicht noch aus, ich hoffe, dass es dir bald besser geht. So wie in unserem Beispiel hier. Empathie macht sich die Situation des Betroffenen zu eigen, lässt sich darauf ein und trägt die Last mit. Das meint Jakobus, wenn er darauf hinweist, dass es nicht genug ist zu bedauern, dass jemand nicht genug Kleidung oder zu essen hat. Dies zu ändern und gegebenenfalls eigenes Leid auf sich zu nehmen, ist die Konsequenz der Liebe zum Nächsten. Die Liebe, die Gott in uns hineinlegt. Wir wissen doch, dass Gott uns die Hände neu füllt. Sie werden nicht leer, wenn wir mit einem seiner geringsten Brüder und Schwestern teilen und ihnen geholfen haben. Es geht wie immer darum, sich allein auf Gott zu verlassen und nicht auf uns. Denn was bedeutet es, dass Abraham bereit war, Isaak zu opfern? Was bedeutet das? Er war bereit, alles in dieser Welt, seinen einzigen Sohn, er war bereit, alles in dieser Welt zu geben, was seinem Leben Zukunft hätte geben können. Seine Altersversorgung, seine Stütze, seine Zukunft. und Rahab, die Prostituierte aus Jericho, die die Späher des Volkes Israel vor ihren Feinden beschützt. Sie hilft so, wie sie es gerade kann. Sie entscheidet sich zur Tat. Sie versteckt die beiden Männer und hilft ihnen zur Flucht. Damit begibt sie sich selbst in eine sehr bedrohliche Lage. Aber auf der anderen Seite wird sie bei der Eroberung Jerichos nicht nur bewahrt, sondern sie wird Teil des Stammbaums von Jesus. Das Thema Hingabe an den Nächsten aus Glaube, das wird sehr deutlich, wenn Jesus vom Gericht spricht. Wenn Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Darüber habe ich im letzten Jahr gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch. Und was ist jetzt mit der Frage nach der Kraft dafür, was ja das Entscheidende ist? Ne? Denn wenn wir das aus uns tun, ist unsere Kraft endlich und dann sind wir irgendwann erschöpft. Die Antwort ist ganz einfach. Das schenkt der Heilige Geist. In Galater 5, Vers 22, ich habe es vorhin schon zitiert, 22 und 23 steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und in Selbstbeherrschung. Irgendwann werde ich einmal detailliert über diese Verse sprechen. Das habe ich mir vorgenommen, denn es ist sehr spannend. Aber für heute geht es mir um Güte, um Rücksichtnahme und um Liebe. Der Heilige Geist, der Teil Gottes, der jeden Tag in uns leben und wirken will, der schenkt uns das. Wenn ihr das nicht glauben könnt, oder noch nicht erlebt habt, dann lade ich euch zu einem Experiment ein. Nämlich sprecht ein Gebet zum Heiligen Geist und bittet ihn, euch mit Liebe und mit Gnade für die Menschen dieser Welt zu erfüllen. Keine Angst, Jesus sagt uns, dass wir das dürfen. In Johannes 4, Vers 24 steht zum Beispiel, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und noch stärker formuliert es Paulus in Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus muss sich in der Liebe zum anderen bewähren. Er muss sich einsetzen und muss sich hingeben, dabei zu helfen und zu unterstützen und zu organisieren. Das ist Kernaufgabe von Gemeinde. Aber die Tat ist stets unsere persönlich. Denn die Liebe unseres Herrn führt uns zum Nächsten. Und wenn wir keine Liebe üben, dann wird die Liebe in uns erkalten. Und wir sind nur noch Pharisäer. Und wir richten über andere. Wenn wir es aber schaffen, unseren geringsten Geschwistern, den Armen und den Schwachen, den Traurigen und den Hoffnungslosen, den Deprimierten und den Kranken Gutes zu tun, dann sind wir in Christus. Also lasst uns die Ärmel hochkrempeln und Ausschau halten nach denjenigen, denen wir helfen sollen. Lasst uns gute Werke tun. Nein, besser noch. Lasst uns Früchte tragen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.